Ja, haben oder nicht haben, ja, so habe ich es gar nicht genannt, aber so trifft es denn auch den Punkt. Ja. Alles hat damit angefangen, dass, eigentlich hat es schon ganz lange angefangen, das wollte ich euch ja eigentlich auch erzählen. Steht nicht in meinem Skript, Skript ist immer schwierig, ne? Man muss sich dann dran halten oder auch nicht, ja, mei. Ja, also alles hat damit angefangen, dass ich aus nicht-christlichem Elternhaus bin, so hat es ja eigentlich angefangen, und Christ geworden bin. Und dann meine Bibel, genau sogar diese hier, ich habe die schon öfter versucht irgendwie zu tauschen mit einer anderen, aber das geht irgendwie nicht, weil da stehen so viele Sachen drin, die mich halt an früher erinnern und irgendwie komme ich nicht von ihr weg, habt ihr das auch? Also man hat so seine Lieblingsbibel. Und als ich da so Teenager war, habe ich da drin gelesen und irgendwie ist das Wort auch in mich gefallen und zwar auf sehr radikale Weise, weil das steht ja da so. Ne? Zum Beispiel, das lese ich uns jetzt vor. Vom Schätze sammeln und sorgen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Ich lese den Rest gleich vor. Aber als Teenager ist es so in mich reingefallen, dass ich gedacht habe, ja, so sagt es Gott. Und er sagt auch, wir sollen uns keine großartigen Dinge bauen, weil die Füchse haben doch nur Höhlen und da drinne können wir doch hausen. Und es ging so weit, dass ich dann irgendwann sogar fing, so ein bisschen komisch zu gucken auf Häuser von gewissen Leuten, die ja scheinbar Christen sind. Annettes Eltern zum Beispiel, ne? Sie ist jetzt nicht da. Aber ehrlich, ich habe wirklich nach Schwarzens im Haus geguckt und habe gedacht, Donnerwetter, ganz schön groß. Bei meinen Eltern habe ich es ja verstanden, die waren ja keine Christen. Aber ich habe es gedacht, wieso zum Kuckuck ist das jetzt dann da so? Ist das richtig? Dann habe ich gedacht, macht nichts, die haben ja ein offenes Haus, also die lassen ja Leute rein so und sie sind. In diesem Sinne ist es ja wohl richtig. Also ich erzähle jetzt von mir als Teenager. Nicht, dass ich das heute noch so sehe, aber als ich so vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich glaube, so falsch war das gar nicht. Das war so extrem gedacht, wie es da steht. Und wenn ich heute hier was sage, dann sage ich das nicht nur euch, sondern ich sage das auch mir, weil mich das neu ergriffen hat, weil ich irgendwie was neu in seiner Radikalität in der Bibel gefunden habe und auch in diesem kleinen Buch hier, zu dem ich gleich noch sage, wo ich das her habe, was mich neu bewegt. Und wir sind noch nicht so weit. Ich habe meinem Mann mal eine Seite draus vorgelesen. Also ich predige jetzt auf uns, unsere Familie und die konkreten Sachen, die daraus vielleicht erwachsen, denn die sind es ja letzten Endes, ne? Unser Sparkonto, unser Schmuck und unser Haus. Das kann ja dann auch alles noch wieder folgen und neu erfrischt werden in dem Sinne. Also ich predige mir, ich predige euch und nicht, dass ich das Thema jetzt schon verstanden hätte. Ich habe den großen Vorteil, ich gehe ja nicht arbeiten. Ich kann mich also, wenn um 7:30 dann die Kinder aus dem Haus sind, manchmal mache ich das, vor allen Dingen nicht, wenn Ferien nicht sind, jetzt geht's gerade nicht, dann sind sie weg. Ich setze mich vor den Fernseher und habe mir die ganze Zeit manchmal Joyce Meyer angeschaut. Da gab es so eine schöne kleine Andacht, die hat mich schon sehr bewegt. Aber dann habe ich gedacht, okay, wird mir jetzt zu langweilig. Schalte mal woanders hin. Und da gab es einen Mann, einen Schwarzen, und der hieß Creflo Dollar. Und nicht nur, dass er Dollar hieß, freitags predigte er auch immer über Geld. Und ich habe so gedacht, wieso predigt er über Geld? Ist das nicht ganz unwichtig? Und es war total wichtig, und das ist die eine Quelle, auf die ich mich beziehe, und die andere ist dieses Buch, Wo dein Schatz ist, die Freude am Geben entdecken, von Randy Alcom. Ich habe das geschickt bekommen von OM, das ist so eine Missionsgesellschaft, weil ich da gebe. Und die sind schlau, die haben mir das einfach so geschickt, so als Geschenk. Und ich fing so an zu lesen und erst habe ich gedacht, wo dein Schatz ist. Boah, ich bin ja gar kein Geldmensch, ja, das ist total die falsche Stelle, wo ich jetzt stehe. Aber ich dachte, wo dein Schatz ist, das hört sich gut an. Ich fing an zu lesen und dachte, es geht ja um Cash, es geht ja um Finanzen, das ist ja gar nicht mein Thema. Aber es hat mich überhaupt nicht losgelassen und ich will euch da heute mit reinnehmen. Wir waren im Urlaub. Oh, pardon. Wir waren im Urlaub, wir sind am Strand lang gegangen und ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber man sammelt immer. Ich denke, wir sind Sammler. Unser Herz ist voll damit, dass wir sammeln. Wir sammeln Muscheln, wir warten darauf auf den einen Superfund. Letztes Jahr hatte ich in Dänemark immer wieder diese Funde. Ich bin sogar am Strand lang gegangen. Wenn man alleine geht, geht man ja auch mit Gott, weil er ist mein Freund und wir reden. Und ich habe so gesagt, wieso, Vater, gehe ich immer nur diese Muscheln, die werden riesig. Man kann die auch kaufen, zwei Orte weiter, aber wer kauft die schon? Man will sie nicht kaufen, man will sie doch finden. Versteht ihr das? Unser Herz will was finden. Und ich sage, wieso gibt's die immer nur kaputt? Klar, die rappeln aneinander, ich verstehe schon den Vorgang. Und dieses Jahr, Leute, ich habe sie gefunden. Das ist total albern, weil jetzt im Nachhinein und auch schon dort in Dänemark habe ich dann zum Manu gesagt, jetzt habe ich sie gefunden, ich habe das voll Freude mitgeteilt, aber was ist jetzt damit? Jetzt habe ich sie gefunden und jetzt, okay, jetzt dekoriert sie noch irgendwas, aber letzten Endes, was ist mit den Sachen, die wir finden? Da muss ja was mit gemeint sein. Es gibt dann solche Flyer, da stehen dann drin, wie die einzelnen Muscheln heißen. Und witzigerweise haben die Dänen hier in ihrem Flyer vorne ein Wort drauf, das fand ich sehr interessant, das hieß Spülgut. Also nicht Strandgut, sondern Spülgut. Alles, was angespült wird. Und jetzt übertragen wir das mal auf heute Morgen. In unser Leben wird auch einiges angespült. Und genauso ist es beim Strand, wenn ich da gehe und ich einfach die Sachen sammle, die stehle ich ja keinem, oder? Ich nehme die einfach. Wir waren dann sogar in so einem Bernsteinmuseum in Dänemark und dann hieß es, dass man früher, also im 19. Jahrhundert wurde das erst abgeschafft, aber früher musste man die Funde abgeben. Das war Besitz der Krone. Das gehörte dem königlichen Haus. Das durfte man nicht einfach sammeln, es war doch sowas wie gestohlen. Und ja, ich lese es jetzt nochmal weiter hier vom Schätze sammeln und dann kommen wir zu dem ersten Punkt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen, sondern, der Investitionstipp, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, wo die Diebe nicht einbrechen, denn wo dein Schatz ist, ganz mein Ding, da ist auch dein Herz. Wow. Okay. Das heißt, was du auf deinem Bankkonto da so siehst, wo du so abbuchst, wo du so hin, da ist auch dein Herz. Sollten wir mal durchgehen, was da so bei rauskommt. Gut, erster Punkt. Wem gehört eigentlich was? Wie ist das beim Strandgut? Das haben wir schon geklärt. Die Dänen sind jetzt das Problem los. Jeder darf jetzt alles sammeln und mitnehmen. So ist es heutzutage gesetzlich geregelt. Wie ist es denn bei uns? Wir sind ja Christen. Das hier ist unser Gesetz. Ja, es ist auch gesetzlich geregelt. Und ich war sehr verblüfft. Jetzt nehme ich dieses kleine süße Buch. Das hilft nämlich. Da steht es drin. Es steht in der Bibel auch. Ich sage euch die Stellen. Vielleicht habt ihr euren Schatz dabei. Das ist nämlich eure Bibel. Vielleicht sollten wir da auch mal wieder zu kommen, dass wir die mitnehmen, damit wir dann Bescheid wissen. Also, wem gehört nun alles? Des Herrn ist die Erde und die Fülle des Erdkreises und die darauf wohnen. Das bin ja ich. Also ich gehöre dem Herrn, der Erdkreis gehört dem Herrn, die Fülle, die mein Garten hergibt, gehört dem Herrn, meine Kinder gehören dem Herrn. Mensch, vielleicht mein Kassettenrekorder gehört dem Herrn, kann ich ihn also mitnehmen auf die Gemeindefreizeit, ist ja Allgemeingut. In der Küche meine Kuchenplatte gehört dem Herrn, meine Supervase, neu gekauft, gehört dem Herrn, denn was ist denn letzten Endes, wenn ich mal sterben würde, von heute auf morgen oder dann, wenn es soweit ist, oder Jesus wiederkäme? Es kommt alles auf die Müllhalde, genau wie diese Muscheln eines schönen Tages, ob ich mich so freue oder auch nicht. Das steht im Psalm 24, Vers 1. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Ihm gehört sogar dieses Finanzielle, dieses, wo wir denken, Gott hat doch nichts mit Geld zu tun. Steht in Haggai 2, Vers 8. Und jetzt noch der Hammer. 5. Mose 8, Vers 18. Da heißt es, du sollst dich daran erinnern, dass dein Herr dein Gott es ist, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Aber das bedeutet doch, dass es eigentlich Kindergartenkram ist, wenn wir so wie diese Dreijährigen sagen, das ist meins. Das habe ich mir erarbeitet von meinem Sauergeld, das ist meins. Das ist mein Haus, das ist mein Auto, das ist meins. gehört nur mir. Nein, du sollst dich daran erinnern, dass der Herr der Gott dein Gottes ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Und da hat er doch irgendeinen Hintergedanken bei, oder? Kommen wir später drauf. Wisst ihr nicht, dass ihr, also wir selber als Person, euch nicht selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, heißt es in 1. Korinther 6. So, das sind die Regeln. Nach denen läuft eigentlich unser Leben. Das ist das, wie Gott es sieht. Wem gehört was? Was sind wir? Wir haben gerade gesungen, dass die Schöpfung ihn preist. Ja, ich zähle mich da voll dazu. Wir sind nichts anderes wie diese Dinge um uns herum. Wir haben nur Geist. Wir sind anders innen drin. Wir können drüber nachdenken. Wir sollten es auch mal wieder tun. Also ich habe das bei mir so gemerkt, ne? Dass mich das anrührt, heißt ja vielleicht, dass da was nicht ganz in Ordnung ist. Vielleicht hat man sein Portemonnaie aus der Hose rausgetan, als man getauft wurde oder so. Man müsste mal drüber nachdenken. Ist das Portemonnaie mitgetauft? Ist das, was du denkst, dass es dir gehört, ist es mitgetauft? Gott gehört alles. Und wer bin ich dann? Das Buch und die Bibel sagt es, dass wir der Verwalter sind. Ihr kennt es alles. Ja gut, dass wir heute nicht zu Gästen sprechen, so hauptsächlich zu Leuten, die wirklich Jesus auf dem Herzen haben. Ihr kennt diese Geschichte mit den anvertrauten Zentnern. Da bekommt einer ganz viel, einer bekommt mittelmäßig und einer bekommt ein ganz bisschen was. So wie beim Strandgut sammeln. Jeder findet was anderes und am Strand ist genug da. Alle sind glücklich. Und diese drei machen mit diesen anvertrauten Pfunden ganz verschiedene Sachen, obwohl Gott ihnen ja denselben Auftrag gibt. Und ich muss mal hier gerade suchen, das alles wollte ich nämlich nicht lesen. Genau. Hier, der Erste kommt zurück und hat es vermehrt. Und er sagt, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Sieh da, ich habe damit weitere 5 gewonnen, also verdoppelt. Das ist eine tolle Rendite, oder? Da sprach der Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist treu über wenigen gewesen und jetzt will ich dich über viel setzen. Geh hin zu deines Herrn Freude. Der mit den 2 Zentnern hat genau dasselbe geschafft, der hat 4 draus gemacht, wunderbar. Der Letztere hat halt 1 bekommen und irgendwas war da nicht so. Es hat nicht so gepasst am Ende. Da trat auch der Herr zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Und jetzt kommt's. Und ich glaube, das ist bei uns vielleicht auch so. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Ich fürchtete mich, ging hin und verbarg den Zentner in der Erde. Sicher ist sicher. Siehe, da hast du das Deine einfach zurück. Der Herr aber antwortete und sprach, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut hatte? Da hättest du mein Geld doch zu den Wechslern bringen sollen. Da wäre es wenigstens mehr geworden. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Wenigstens minimal, ja, wenigstens ein bisschen Einsatz, wenigstens ein bisschen investieren. Aber er hat's nicht gemacht. Wird es bei uns auch so sein? Wie ist es mit dem Verwalter? Ich habe hier aufgeschrieben, das ist aus dem Buch, der Verwalter hat keine Ansprüche auf das Vermögen. Er soll es halt verwalten. Der Besitzer ist ja nicht tot. Er hat ja nicht gesagt, hier, nimm. Und hat es aufgeschrieben, wie so ein Erbe. Es ist nicht nur mein Erbe. Es ist das, was ich zu verwalten habe. Meine Aufgabe besteht jetzt darin, dass ich den Besitzer frage, was soll ich denn jetzt mit dem Vermögen anfangen? Kannst du mir bitte sagen, wie soll ich das jetzt machen? Was möchtest du, dass ich mit dem Geld mache? Was möchtest du, dass ich mit dem Haus mache? Wie sieht es mit meinem Auto aus? Wie sieht es vielleicht sogar mit meinem Ehepartner aus? Darf ich den freigeben, damit er sich für Gottes Reich einsetzt? Also ich möchte das Ganze nicht nur aufs Geld machen, damit habe ich wirklich zu wenig im Kopf, ne? Aber es ist so, es geht ja auch um Gaben. Es geht um Zeit, es geht um Investitionen. Das muss nicht nur finanziell und Cash sein. Es kann auch sein, dass man sich zurückhält, weil man seine Schwerpunkte woanders legt und sagt, ich kann mich nicht mehr so sehr für Gottes Reich, weil ich muss ja, was müssen wir eigentlich? Wir machen uns manchmal Druck aus Dingen, die sich so im Leben entwickeln, und ich schließe mich gar nicht aus. Deshalb habe ich ja gesagt, ich habe es als Teenager viel radikaler gesehen. Vielleicht hat mich der Zeitgeist erwischt oder vielleicht dich ja auch. Und man hat ein Haus gebaut und das sind Sachen passiert im Leben, die diese Stellen so ein bisschen in den Hintergrund haben abwandern lassen. Und auf einmal wird das wieder wachgeküsst und dann sagt Gott zu dir, hoppla, wie war das denn noch? Eines Tages wird er uns nämlich fragen, wie diese verschiedenen Knechte, was hast du gemacht mit dem, was ich dir gegeben habe? Mag das Geld sein, mag das dein Talent sein, mag es deine Zeit sein, was hast du damit gemacht? Hast du es investiert? Und ich erinnere mich ganz arg an die Beerdigung vom Henning Kranz aus Mühltal. Auch deshalb, weil Bernd danach ganz, ganz ergriffen war und zu mir kam und sagte, das hat mich jetzt total gerissen, weil es ihn so berührt hat, dass man als Christ nicht in Rente geht. Weil es ihn berührt hat, dass dieser Mann sich bis zuletzt, er wusste ja nicht, wann er von uns geht, aber dass er sich eingesetzt hat mit über 70, mit über 80 und immer noch und immer noch. Und sein Häuschen, wer ihn kennt, das ist gar nicht so das große Ding, sondern sein Haus war Gottes Haus und das hat er gebaut mit seiner ganzen Kraft, mit seinem ganzen Geld und bis zum Schluss. Was wird er wohl für eine Antwort bekommen? Er ist ja schon zu Hause. Ne? Es hört nie auf mit dem, dass man sich investieren soll. Es gibt keine Rente als Christ. So, dann kannst du dich zurücklegen, jetzt darfst du das alles selber benutzen. Also, erster Punkt. Alles gehört ihm. Alles. Dein Vermögen auch. Auch was du verdienst. Ja, du verdienst es ja nicht. Gott hat dich begabt und hat dir Möglichkeiten gegeben, dass du zu Geld kommst. Na und? Letzten Endes verwaltest du das und sollst fragen, was soll ich damit machen? Zweiter Punkt. Wo mein Herz ist, da ist dein Schatz. Oder auch anders gesagt, mein Herz ist da, jetzt sind wir schon Punkt weiter, wo ich Gottes Geld anlege, denn du verdienst ja kein eigenes. Lustig, das kann ich wirklich aus vollem Herzen sagen, tue ich ja gerade nicht. Ne? Der Rainer verdient unser Geld. Gemein. Ich wollte dir was vorlesen. Ja, mein Herz ist stets da, wo ich Gottes Geld anlege. Ich lese uns hier eine paar Zeilen vor. Zeig mir mal deine Überweisungen, die Kontoauszüge, da haben wir konkret welche, ich will gar nicht reingucken, mit der Angabe deines Guthabens auf deiner Visakarte und die anderen entsprechenden Belege und ich zeig dir, wo dein Herz ist. So sicher, wie sich die Kompassnadel immer wieder nach Norden ausrichtet, so wird sich ihr Herz ihrem Schatz folgen. Und klar, das Buch ist von OM und man merkt es auch so ein bisschen. Aber ich finde das total schön. Da sagt, er hat ja hier noch ein Beispiel von einer Person, die sagt, oh, ich würde ja mal gern mich mehr für Mission interessieren. Oder ich hätte gern, dass das mehr mein großes Herzensanliegen wird, die Mission. Und dann gibt er hier einfach die Antwort, ja, investier doch dein Geld in die Mission. Und sofort, und das ist echt so, sofort würde sich das Herz würde folgen, weil du würdest dich interessieren, du würdest dich informieren, in allen möglichen Blättern auf den entsprechenden Internetseiten schauen, was passiert denn jetzt mit meinem Geld in diesem Projekt, in das du dich investierst. Passieren da Dinge? Du bekommst vielleicht Briefe, du bekommst vielleicht E-Mails zurück und du würdest merken, aha, da passieren Sachen. Soll die Ewigkeit für Sie eine größere Bedeutung bekommen, dann sollten Sie einen Teil, vielleicht sogar den Großteil Ihres Geldes von vergänglichen auf ewige Werte umschichten. Ich fand das sehr interessant, diesen Begriff. Kennt ihr das? Man geht zu IKEA. Ich bin früher gern zu IKEA gegangen. Schon im Studium hatte ich aber eine Freundin bei mir im Bibelkreis und die sagte, sie geht nicht gern zu IKEA, weil das ist, sie spürt da den, ich fand sie manchmal ein bisschen strange, aber das fand ich schon interessant. Sie spürt da den Geist der Habgier. Mann, oh Mann, ich war 20. Ich habe keinen einzigen Geist gespürt, nur ich brauchte halt manchmal irgendwelche Dinge und dann habe ich die dort besorgt. Aber im Prinzip stimmt es. IKEA-Dinge und solche Sachen, ja sogar ich, ne, der ich so gerne Kunst mache und all diesen Krempel, das ist ja genau das, was mal von Motten und Rost zerfressen wird. Das ist doch genau das, wovon die Bibel spricht. Das häufen wir an manchmal, ne, gerade bei diesem Laden, den ich gerade genannt habe, will jetzt keine Negativwerbung machen. Man geht da rein, man kommt mal mit viel mehr wieder, als man wollte. Man braucht es gar nicht. Was braucht man denn? Dieses Buch hatte so einen heftigen Vers, aber ich zitiere das trotzdem. Da hieß es, hinter meinem Leichenwagen, und der wird eines Tages kommen, ganz, ganz hundertprozentig, hinter meinem Leichenwagen wird kein Möbelwagen herfahren. Sicher nicht, ne? Das wäre ja auch zu komisch, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Aber wir tun immer so, als ob. Und das ist es, was an diesem Buch mich auch so gerüttelt hat, dieses Radikale. Und das klingt ganz schön komisch, aber letzten Endes, Leute, ist das so. Und ich weiß nicht, ja, ich werde in 2 Jahren 50, naja, dann denkt man sich noch 30 Jahre drauf, wie schnell sind die um? Also spätestens dann oder vielleicht auch schon vorher darf ich die Herrlichkeit sehen, das ist schön, aber was häufe ich bis dahin alles an oder in was investiere ich bis dahin? Mit Geld oder mit meiner Zeit oder mit meinen Gaben. Wenn wir hier mal anhäufen, hier auf Erden, dann wird es uns schwer fallen, das alles hinter uns zu lassen. Er hat hier 2 nette Beispiele in seinem Buch. Wo lese ich los? Aha. Mit John Wesley ist mit jemandem über eine schwerreiche Plantage geritten. Gemeinsam mit einem schwerreichen Plantagenbesitzer ritt John Wesley durch Wiesen und Felder. Sie waren stundenlang unterwegs und sahen nur einen Bruchteil des Besitzes. Am Abend saßen sie dann beim Essen zusammen und der Plantagenbesitzer fragte, und Mr. Wesley, was denken Sie? Wesley antwortete, also das wird Ihnen richtig schwer fallen, alles hier zurückzulassen. Das zweite Beispiel war eine Dame, die Krebs im Endstadium hatte. Sie weinte, nicht weil es auf den Tod zuging, sondern weil ich sie nach ihrem Geben fragte. Unter Tränen sagte sie, Geben verändert meine Persönlichkeit, so dass charakterliche Mängel verschwinden. Ich bin ungeheuer beeindruckt, dass Gott gerade mich als diejenige auserwählt hat, die geben darf. Es dauert nicht mehr lange und ich werde ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann freue ich mich schon auf seinen Satz. Recht so, du bist treu und zuverlässig gewesen. Plötzlich lachte die Frau. Was sonst ist mir noch wichtig, sagte sie. Warum soll ich mich noch um irgendetwas anderes kümmern? Ihr Herz ist auf himmlische Schätze gerichtet. Weil sie dort Schätze ansammelt, bringt jeder Tag sie diesen Schätzen näher. Und was wir so anhäufen, bringt uns eigentlich jeden Tag einem großen, um mal in der Finanzwelt zu reden, als würde ich das können, einem großen Totalverlust näher, ja? Wenn ich jetzt sterbe und habe alles zu Hause wunderschönst, keine Ahnung, dekoriert, mir eingekauft und die teuersten Möbel und was weiß ich, dann ist es ein Totalverlust, wenn ich sterbe. Ist wirklich so. Sollte ich das anders investiert haben, ist es dann ein Ja. Es ist genau da, wo ich hingehe. Es gab hier noch was ich euch vorlesen wollte. Mit dem Südstaatengeld. Es ist ein interessantes Beispiel und ich fand, das trifft es wirklich fast am allermeisten. Er schreibt hier, erlauben Sie mir ein Bild aus der Geschichte der USA. Stellen Sie sich vor, Sie lebten zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Sie kommen aus den Nordstaaten, wohnen aber im Süden. Natürlich wollen Sie gleich nach Kriegsende zurück in den Norden. Aber inzwischen haben Sie beträchtliche Summen an Südstaatengeld angehäuft. Angenommen, Sie wüssten als Insider ganz genau, dass der Norden in Kürze gewinnt und das Südstaatengeld wertlos wird. Was machen Sie damit? Wenn Sie klug sind, kann es nur eine Antwort geben. Sie werden das Geld sofort in die Währung der dem Sieg entgegensehenden Nordstaaten eintauschen, weil allein deren Geld nach Kriegsende Bestand hat. Und sie behalten nur so viel von dem Südstaatengeld zurück, damit sie die nächste Zeit gerade noch so überstehen können. Und wir, schreibt er, und das finde ich stimmt, wir als Christen besitzen dieses Insiderwissen. Mensch, wir wissen das doch. Ja, unser Leben hier auf der Erde ist dieser kleine Punkt. Und es stimmt wirklich, ja, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie dieser kleine Punkt so schnell geht. Es ist so unglaublich, wie so ein Zeitraffer. Das ist dieser kleine Punkt auf Erden. Und wenn ich jetzt könnte, würde ich eine Linie machen, dann noch durch die Wand bis nach, weiß ich nicht, Modau, Waschenbach, sonst wo, da durch die und um den ganzen Erdkreis rum, wäre die Linie das ewige Leben, was Gott uns zusagt. Und dieser kleine Punkt, in dem stecken wir gerade fest. Als Christ besitzen sie das Insiderwissen über einen weltweiten Umbruch, der durch die Wiederkunft Jesu ausgelöst wird. Hier kommt der ultimative Tipp für den Insiderhandel. Sobald Christus wiederkommt, wird das Geld dieser Erde wertlos. Und der ganze Kram und alles, was wir hier klammern. Das kann für sie natürlich auch dann eintreten, wenn sie sterben, je nachdem. Eines der beiden Dinge kommt eher, entweder Jesus oder mein eigener persönlicher Tod, der dann damit endet, dass ich nach Hause gehe. Yeah. Und das alles, was ich hier sage, hat nichts damit zu tun, ob wir gerettet sind oder nicht. Ja? Also sprich, unser Geld hat damit nichts zu tun, aber es ist trotzdem ein Thema, was Jesus sehr wichtig ist. Diese morgendlichen Andachten im Fernseher mit diesem Creflo Dollar, er hat dann immer wieder und immer wieder auf der einen Bibelstelle rumgehackt. Die kam ständig, er hat sie andauernd zitiert, es konnte mir schon fast auf die Nerven gehen, aber es war nicht so, dass man sie nur gehört hat, sondern das hatte eine gewisse Tiefe. Und das war diese Bibelstelle in Markus 12, Vers 41. Da heißt es, und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten, also in den Opferkasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das macht zusammen 1 Pfennig. Und da rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten eingelegt, als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie alle haben etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Und es zeigt, und diesen ersten Vers hat er immer wieder wiederholt, es zeigt, dass Jesus Interesse dran hat. Mensch, wo hat er sich denn schon hingesetzt? Also das ist doch unheimlich peinlich eigentlich, ne? Bei uns geht das durch die Reihen. Stellt euch vor, es wäre wirklich irgendwo. Vielleicht war der Kasten sogar vorne. Ich habe keine Ahnung so genau. Vielleicht war er auch hinten. Ist ja auch ganz egal, wo das Ding stand. Jesus setzt sich jedenfalls dreist gegenüber und schaut dem ganzen Prozedere zu. Und ich glaube nicht, dass er so zusah, wie ich eben aus dem Gesicht, im Gesicht ausgesehen hat, sondern ich denke, er sah vielleicht so zu. Und ich glaube, es ging ihm um das Herz der Leute, die da eingelegt hatten. Ich glaube, es ging ihm kein bisschen um Kontrolle. Es ging ihm auch überhaupt nicht um das Wissen, wie viel das jetzt ist. Es ging ihm nicht um Quantität. Es ging ihm um das Herz, wie Jesus immer so gucken kann. Also ich habe zumindest so ein Gefühl, als hätte ich da eine Ahnung von, wie er so schauen kann. Und diese Frau kommt und da sieht sie von Weitem kommen. Und ich glaube, er wusste es ja schon vorher, schon an ihrem Gang, schon an ihrem, wie sie das getan hat, hat er gesehen, boah, das kostet die Frau jetzt was. Und vielleicht hätte ein anderer von denen gelacht, die vorher so boah, viel eingelegt haben. Aus ihrem Überfluss viel, heißt es hier. Aber sie kommt angekrochen mit ihrem Wenigen und er hat sie gesehen. Und er hat immer wieder diesen Vers zitiert. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und sah zu. Und das hat was mit mir gemacht, ja, dass ich dachte, ja, und Jesus schaut zu. Und es geht nicht nur um Geld. Jesus schaut zu, was du gibst. Jesus schaut zu, was du hinein investierst in sein Reich. Jesus schaut zu, weil er ist der Supergeber, ja. Also, er hat sich zuerst gegeben. Und es ist wie so Antwort und Gegenantwort, so wie Response. Ja? Also er will wissen, was ist deine Antwort? Wo ist jetzt das? Wo hat er dich gekitzelt? Was ist das, was du jetzt? Wie ist deine Reaktion? Ich gebe mein Leben, ich gebe mein Alles, ich habe mich hingegeben. Und dann sitzt Jesus am Opferkasten und schaut. Und es geht ihm gar nicht um 100 Euro, 20 oder 5 oder einen. Und es geht ihm um dein Herz. Das finde ich das allergrößte an diesem Thema. Das ist gar nicht um, es geht nicht um ein Konto. Ja? Es ist wie beim Spülgut. Du hast bei diesem Strandgut, du hast in deinem Leben Dinge bekommen, Schätze. Was machst du damit? Willst du die nur für dich oder fragst du und gibst? Und dieses Geben, das ist irgendwie voll mit Segen. Das steht ja auch in der Bibel. Jetzt bin ich hier ganz von meinem Blatt weggekommen. Ne? Geben ist seliger als nehmen. Ja, und das ist was ganz Großartiges, wenn du geben darfst. Und geben hat auch was mit, bei dieser Frau, bei dieser Witwe, hat es mit totalem Vertrauen zu tun. Das ist das totale Vertrauen zu sagen, ich habe was. Ja, Jesus weiß, ich habe was, ich habe aber nicht mehr viel, aber ich gebe genau das. Und ich stelle mich auf Gottes Wort, weil er hat gesagt, wenn ich gebe, dann bekomme ich zurück. Es ist wie Aussäen und da wird was wachsen. Und dieses Vertrauen hat er gesehen. Und mich hat das irgendwie angerührt. Und mir hat es klar gemacht, es ist Jesus wohl wichtig. Und ja, ich glaube, es ist ihm auch wichtig, dass wir das gezielt machen. Ich bin ja die Frau des Kassierers, ne? Manchmal, und das finde ich total schön, ich kriege das nur so mit, aber manchmal sind in den Körbchen Umschläge. Nicht, dass ich da reingucke oder irgendwas wüsste, ich weiß gar nichts, er ist sehr diskret, aber ein Umschlag heißt für mich als Außenstehender schon, wow, da hat sich jemand was überlegt. Und zwar im Vornherein, und das imponiert mir sehr. Weil das ist mein dritter Punkt. Mir ist gegeben, um zu geben, und Jesus ist das Wichtigste. In 2. Korinther 9, Vers 6 bis 10, da geht es um, es geht ganz oft in der Bibel, aber an dieser Stelle auch, um ganz konkrete Hinweise, wie könntest du denn geben? Fast schon, als wird da stehen, nimm doch einen Umschlag. Da geht es um Brot und Saat. Und der Text sagt, es ist beides da. In deinem Leben. Es ist Brot da, zum Essen. Es ist Saat da, zum Essen, zum Verzehren. Wäre ziemlich unintelligent. Genau das eben nicht. Die Saat ist nicht zum Verzehren. Und ich fange auch nicht an, diese Körner zu mahlen. Und ich fange auch nicht an, daraus irgendwann doch Mehl zu machen und Brot zu backen. Das wäre dumm. Weil dann ist da nichts übrig. Und genau so steht es da. Es meint also, man soll das säen, man soll das Geben ja wohl einplanen. Man muss das vorher einkalkulieren. Kennt ihr das? Also ich kenne das ja nicht. Wir haben ja so eine Art Gewaltenteilung in der Familie. Der Rainer ist das Finanzielle und ich bin das Schöne oder was auch immer. Vielleicht bin ich ja nicht. War nur Spaß. Also ihr wisst, was ich meine. Er kümmert sich um das Finanzielle, auch um das Geben. Umso besser, dass er jetzt mal hört, was ich da auf meinem Herzen empfinde. Vielleicht geben wir dann mehr, keine Ahnung. Also plane das Säen doch ein. Sprich, leg etwas beiseite, sagt das Wort. Das heißt nicht, guck mal schnell in dein Portemonnaie, was denn da noch so heute drinne wäre, zufällig. Oh je, jetzt habe ich dann noch so irgendwas drin. Das ist ja furchtbar. Wir singen hier Lieder und sagen, Jesus, du bist der Größte, du bist der Beste, du bist der Held, die Kinder singen sogar, du bist die Nummer eins. Wie können wir das wagen? Wirklich, wie können wir es wagen, ihn mit dem Rest abzuspeisen, der in deinem Portemonnaie ist? Ganz schön frech, was sie hier sagt. Aber ist es wirklich so? Wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, dann ist es doch alles ganz schön gemein, was wir tun. Wir können doch nicht aufmachen und sehen, oh, das gebe ich dir, mein alles gebe ich dir, was wir manchmal singen. Und Jesus hat oft so Stellen mit Leuten, die auch theologisch sehr interessiert sind. Und dann sagt er kommt zu dem Punkt, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Und dann kommt er zu dem Punkt oft und sagt, ja, und wie sieht's mit dem Kleinsten aus, was es im Leben eines Menschen gibt? Das ist gar nicht so klein. Er spricht immer vom kleinen Jesus, wenn es ums Geld geht. Aber du und ich, ne, wir merken, das ist nicht so klein, da ist, steckt ganz viel dahinter. Das ist so eine Art winzige Tür, die aufgeht. Und wenn das mit dieser kleinen Tür, mit dem Geben und dem Geld stimmt, dann bricht vielleicht da noch ein riesiges Tor auf. Das ist nicht klein. Die Witwe gibt nichts Kleines, sie gibt ihr alles. Der reiche Jüngling kommt ganz keck an und meint, Jesus müsste ihm noch auf die Schulter klopfen, weil er hat das abgehakt. Ha, die Gebote habe ich doch gehalten, guter Meister, ich bin ganz cool, was soll ich denn noch tun müssen, um das ewige Leben zu ererben? Ich bin doch nur gekommen, dass du mir jetzt sagst, dass schon alles in Ordnung ist. So war das doch. Und Jesus sagt zu ihm, nee. Da steht auch dieser Satz, er sah ihn an und er gewann ihn lieb. Das ist wieder dieser Blick wie an diesem Opferkasten, wo er so tiefer blickt, wo er denkt, was willst du eigentlich? Und sofort hatte er es auch. Und er sagt, komm, wenn du so weit bist, dann gib alles. Dann gib alles, was du hast, den Armen und dann wirst du es bekommen. Dann gib dich doch hin, die ganze Person. Jetzt muss ich schauen, wo es steht. Markus 10, Vers 17. So viel nette Zettel hier drin. Ja, und da steht, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Mensch, du hast viel abgehakt, aber eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Und seine Reaktion vielleicht sogar besser als unsere, nämlich sehr ehrlich. Er wurde aber unmütig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Nun kommt die Stelle mit den Kamelen und dem Nadelöhr. Manchmal denke ich, hoffentlich sind wir nicht doch Kamele. Wir werden uns gerade so durchquetschen, was das Punkto Reichsein betrifft. Ich hoffe, Jesus bewegt noch was in unserem, in meinem Herz, dass wir besser und leichter geben können. Was ist denn dieses Problem? Wenn er doch mein Alles ist, was ist das Problem? Ich möchte kein Kind sein, das mit Matsche spielt. Obwohl man, das ist auch ein Beispiel hieraus, obwohl man Ferien irgendwo an einem wunderschönen Meeresstrand machen könnte. C.S. Lewis schreibt dazu, wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschekuchen backt, weil es sich vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Dabei gibt es was viel Besseres als das, was die Welt uns bieten kann. Es gibt ewige Schätze und überbordende Freude. Ich vermute, Sie wollen diese Schätze und diese Freude haben, oder etwa nicht? Aber vielleicht haben Sie noch ein paar praktische Fragen zum Thema oder Sie sind noch nicht sicher, wo Sie anfangen sollen. Ich denke, es fängt damit an, dass wir den Besitzer fragen, was sollen wir mit dem machen, was ihm gehört. Es fällt damit an, dass wir diesen... Es ist so, wir haben uns da einlullen lassen, also ich gehe jetzt mal von mir aus, man hat sich einlullen lassen mit dem, das gehört mir. Man hat sich doch einlullen lassen mit diesem Kindergartenkäse, dass uns das gehört oder zusteht, was wir schließlich verdient haben. Aber letzten Endes, ich habe das gestern meiner Tochter vorgelesen und sie sagt, das ist ja oberdeprimierend, gibt es hier drin auch eine Stelle von der Mülldeponie. Und das ist der Moment, wo sie dann hier so ein Beispiel haben und dahin fahren und letzten Endes, wenn wir gestorben sind, wie alles da diesen Berg runter, dieses Förderband runter geht in diese Mülldeponie. Alles, alles, was wir hier angehäuft haben. Das ist echt deprimierend. Und das Buch spricht aber davon, und das finde ich so herrlich, und die Bibel sagt es auch, wir können diese Schätze doch vorausschicken. Wir können sie investieren, wir können es anlegen. Unsere Zeit, unser Geld, unsere Liebe, unser ganzes Leben können wir anlegen. Wow, in den größten Fonds der Welt, in den Gottesfonds, und der wird eines Tages ausgezahlt werden im Himmel. Und dann wird Jesus zu uns sagen, hey, guckt euch diese Rendite an. Ja, 100-fach, 1000-fach, wie das zurückkommt, wie mein Reich über nicht 2 Jahre, nicht 3 Jahre, sondern über 30 Jahre gewachsen ist an dem, was du da gegeben hast. Manchmal sehen wir das nicht im eigenen Leben, ist total ein bisschen traurig, ne? Das, so sagt aber auch schon die Bibel, der eine sät, der andere pflanzt, der andere hegt und irgendeiner erntet. Ja, dumm ist das nicht der sät, auch das erntet ganz schnell. So ist es meistens nicht bei Gottes Reich, ne? Du gibst vielleicht ganz viel, investierst dich hier in die Kinderarbeit. Du hast schon so viel gegeben in irgendeinem Dienst. Du hast irgendwas hier Jahrzehnte erledigt in deinem Leben für Jesus und vielleicht siehst du es gar nicht, das Ergebnis. Aber vielleicht ahnst du es schon ein bisschen. Manch einer hat das Glück und kann sowas schon, kann auch wirklich an Personen festmachen, Mensch, der ist Christ geworden, weil das ist toll. Aber wenn es mal nicht so ist, sei nicht traurig, weil es ist so. Es wirkt etwas, es passiert etwas. Gott ist am Arbeiten. In Lukas 6, mein Schluss, Vers 38, da heißt es, gebt und euch wird gegeben werden. Ein gutes, ein gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Also was mich betrifft, ich möchte auch mehr von meinem Geld hingeben und mein alles, ja, meine Kraft, meine Tatkraft. Ich möchte ein Henning sein. Ja, ich möchte mal hier von dieser Welt gehen und ich möchte, dass irgendwie meine Nachwelt was von mir spürt. Das hängt auch am Geld. Ich möchte das Jesus noch sagen. Vater, du hast uns so reich beschenkt. Du hast uns schon als Kinder geliebt. Du hast uns Begegnung mit dir geschenkt. Du hast uns eine Ausbildung geschenkt. Wir durften in die Schule gehen. Wir haben gelernt. Du hast uns Möglichkeiten geschenkt, dass wir Vermögen anhäufen. Du hast uns Talente gegeben. Du gibst uns die wunderbare Zeit unseres Lebens, Herr, und du sagst, dies alles gehört dir. Herr, und wir wollen das einsetzen, wir wollen uns investieren. Wir wollen nicht uns zurücknehmen und sagen, lass mal die anderen machen, weil du wirst uns selber fragen. Herr, ich möchte mich freuen, wenn du mich fragst. Und ich möchte dir mit vollen Händen das zurückgeben können. Und sagen, hier ist es, ich hab's vermehrt. Dank dir, dass du ein guter Gott bist. Dank dir, dass du so gut und liebevoll auszahlst. Ja, dass du uns die Muscheln finden lässt im Leben, Herr. Und sie sind ja für uns alle da. Ich danke dir auch, dass wir bei dir sammeln dürfen, Schätze um Schätze. Und dass es dir nie mangelt, dass keiner dem anderen wegnimmt. So lass uns investieren, lass uns bei dir Gold finden in deinem Schatz. Dank dir. Dank dir, dass wir dir gehören. Und wir liefern alles und uns dir aus, ganz neu. Und wir beten, dass du es benutzt, dass dein Reich gebaut wird. Dank dir auch, dass wir dieses Haus hier bauen dürfen für dich in Oberramstadt, ganz neu. Dank dir, dass es entstehen wird. Dank dir, dass es Jahrzehnte später, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können, Zeiten, die wir nicht kennen, aber es wird gut sein und es wird groß sein und es wird dich verherrlichen. Und wir danken dir dafür, dass wir damit reingenommen sind in diesen wunderbaren Plan. Dank dir, dass du unser Herz kennst und verändere es und zieh es noch näher zu dir hin. Amen.